Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Seit heute Morgen ist bekannt, dass Deutschland die Ukraine auch mit Flugabwehrpanzern unterstützen will. Das wäre dann also das, was in die Kategorie schwere Waffen fällt. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat das heute bestätigt bei der internationalen Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.
Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern vom Boden aus.
Es gibt aber auch Zweifel daran, ob jetzt dieser Panzertyp das ist, was der Ukraine gerade am meisten hilft, denn er ist wohl kompliziert zu bedienen und die Ausbildung dafür dauert eben auch relativ lang. Aber es ist halt auch ein Zeichen. Was bzw. wie kann das jetzt helfen? Wie beeinflussen Waffenlieferungen einen Krieg wie den in der Ukraine? Das gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update. Heute ist Dienstag, der 26. April. Und es geht um Twitter, genauer um Elon Musk. Was hat der vor mit dieser Plattform? Ist die Übernahme, die er da plant und für die er 44 Milliarden Dollar zahlen will, ist die problematisch? Ist die per se schlecht? Kann die vielleicht auch was Gutes haben? Martin Fehrensen vom Social Media Watchblog, der schätzt das so ein.
Diese Aussage, Twitter müsse weniger stark zensieren von Elon Musk, ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die sozusagen Twitter unlängst den Rücken gekehrt haben, weil sie da tagtäglich Bedrohungen, Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen sich ausgesetzt sahen.
Mehr von Martin gibt's dann gleich. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wie kann die Ukraine weiter unterstützt werden? Sollen weitere Waffen geliefert werden? Kann es andere militärische Hilfe geben? Um diese Fragen haben sich heute die VerteidigungspolitikerInnen und die Militärexperten und Expertinnen aus 40 Ländern gekümmert. Sie haben sich getroffen auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz. Direkt am Anfang des Treffens hat Lloyd Austin, der Verteidigungsminister der USA, klargemacht, er werde Himmel und Erde in Bewegung setzen, um die Bedürfnisse der Ukraine zu erfüllen.
So I'd like this whole group today to leave with a common and transparent understanding of Ukraine's near-term security requirements, because we're going to keep moving heaven and earth so that we can meet them.
Vorher noch die Meldung, dass Deutschland doch schwere Waffen liefern will. 50 Marder-Panzer, das hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht heute angekündigt. Und darüber konnte ich sprechen mit Claudia Major. Sie ist Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, inwiefern können denn Waffenlieferungen einen Kriegsverlauf beeinflussen?
Wir haben das jetzt ja schon in der Ukraine gesehen, dass die Ukraine nach fast 2 Monaten überhaupt noch sich verteidigen kann, überhaupt noch existiert, liegt auch daran, dass die westlichen Staaten immer mehr Waffen geliefert haben und die Ukraine militärisch, aber auch finanziell unterstützt haben und auch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt haben. Aber die Waffenlieferungen haben einen entscheidenden Anteil daran, dass die Ukraine so lange dem russischen Vernichtungskrieg widerstehen konnte.
Gibt es noch andere Beispiele eigentlich, wo man das auch erkennen kann? Ich meine, klar, Ukraine ist natürlich das Aktuellste.
Es gibt historische Beispiele, die gerne angebracht werden, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, wo die USA die Sowjetunion sehr stark mit militärischem Material unterstützt haben, damit sie auch gut gerüstet gegen Nazi-Deutschland damals war.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Ukraine, Sie haben ja gerade schon gesagt, diese Waffenlieferungen hatten also einen erheblichen Anteil daran, dass die Ukraine im Prinzip wehrhaft bleiben konnte gegenüber der russischen Aggression, dem Angriff. Diese Frage, ob jetzt schwere Waffen geliefert werden, die bleibt aber nach wie vor zentral?
Die bleibt zentral, weil diese schweren Waffen, wie ich eben sagte, der Ukraine tatsächlich helfen kann, den Krieg zu überlegen. Nochmal vereinfacht formuliert, wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte, existiert sie nicht mehr als freies Land. Wenn Russland diesen Krieg verliert, ist es immer noch in seinen Grenzen und in seiner Form enthalten. Das heißt, die westlichen Staaten unterstützen die Ukraine, weil sie verhindern wollen, dass ein Angriffskrieg in Europa Erfolg hat, weil sie das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine unterstützen wollen, die nochmal sicher verteidigt. Sie greift ja nicht an, sie verteidigt, um ihr eigenes Territorium zu schützen, weil sie auch die ukrainische Verhandlungsposition stärken wollen, wenn es hoffentlich mal zum Ende des Krieges kommt. Und letzter Punkt, weil sie auch mit den Waffenlieferungen die Ukraine unterstützen wollen, dass weiteres Leid, wie wir es in Butscha mit den Kriegsverbrechen oder in Mariupol gesehen haben, verhindert werden soll. Das heißt, die westlichen Staaten haben ja relativ klare Vorstellungen, warum sie die Ukraine militärisch ertüchtigen.
Jetzt wissen wir ja seit heute, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat das heute Morgen bestätigt, dass eben auch Deutschland Panzer liefern wird an die Ukraine. Inwiefern wird das jetzt nochmal die Situation verändern? Können Sie das einschätzen?
Wir müssen sozusagen unterschiedliche Zeitachsen sehen. Es gibt militärisches Material, was die ukrainischen Streitkräfte sofort oder fast sofort verwenden können, weil sie darauf ausgebildet sind. Das sind in der Regel die alten sowjetischen Ausrüstungsgegenstände. Das ging auch durch die Medien. Das sind zum Beispiel die alten T-72-Panzer, die Polen oder Slowenien liefern. Aber dieses Material ist endlich. Und irgendwann stellt sich wieder die Frage, wie man die Ukraine unterstützen kann. Und dann kommt die Frage, inwieweit man westliches Material bereitstellen kann. Das auf der Zeitachse gesehen kann in der Regel nicht sofort verwendet werden, weil die ukrainischen Streitkräfte daran ausgebildet werden müssen und weil man auch die ganze technische und logistische Unterstützung bereitstellen muss, also Wartung, Ersatzteile, wenn eine Kette kaputt geht oder Ähnliches. Das heißt, die Unterstützung an den westlichen Systemen, was auch jetzt die Verteidigungsministerin vorgeschlagen hat, wie der Gepard oder der Marder, das geht nicht von heute auf morgen, sondern da müssen wir immer einen Zeitrahmen mit einrechnen für die Ausbildung und auch für den Aufbau dieser Technik- und Logistikkette. Aber, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wir müssen ja gucken, dass wir aus diesen Ad-hoc-Entscheidungen rauskommen. Heute entscheiden wir was und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. Es geht ja eher darum, dass man einen langfristigen Plan hat, wie man die Ukraine systematisch unterstützen kann, dass wir also nicht die gleichen Debatten alle zwei Wochen nochmal führen müssen.
Frau Major, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Claudia Major, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Deutschlandfunk Nova. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit 44 Milliarden Dollar, da kann man viel machen, ne? Also man könnte sich davon 365 sehr, sehr große Swimmingpools kaufen mit passenden Luftmatratzen oder Schwimmnudeln noch dazu oder sehr, sehr viele Haustiere. Man könnte die Kohle spenden und wenn man Elon Musk heißt, dann könnte man damit Twitter kaufen. Elon Musk will genau das ja machen und seit gestern wird darüber diskutiert, ob das gut ist, was daran problematisch ist. Eins der Ziele von Musk ist ja, dass alle das twittern sollen, was sie wollen. Was er sonst noch plant, darüber spreche ich jetzt mit Martin Fehrensen. Er ist Journalist und Herausgeber vom Social Media Watch Blog. Martin, direkt nachdem klar gewesen ist, dass es diese Übernahme geben soll, hat Musk getwittert, was sonst, ne? Twitter habe außergewöhnliches Potenzial und er würde es freisetzen. Was glaubst du, was will er?
Naja, so richtig klar ist das bei Elon Musk ja eigentlich nie. Als Milliardär, Visionär und Genie wird er in die Geschichte eingehen, aber gleichermaßen eben auch als Großmeister der Versprechung, ja, irgendwie auch als Troll. Und was er genau möchte, weiß man nicht. Er möchte Twitter wahrscheinlich privatisieren, er möchte sie nach seinem Gusto umbauen. Das ist auch erstmal gar nicht so schlecht, weil dann wäre Twitter womöglich gar nicht mehr so Rendite getrieben und könnte sich ein bisschen mehr auf das konzentrieren, was die Plattform nämlich auszeichnet, dass Leute eben dort cooles Wissen miteinander teilen können. Gleichzeitig hat Musk aber immer wieder betont, wie oft er schon von Twitter zensiert wurde, in seiner Redefreiheit beschnitten wurde etc. Und das deutet dann doch darauf hin, dass er sozusagen diese Plattform ausbauen will zu einem Dienst, wo jeder alles erzählen kann und niemand eigentlich von der Plattform verbannt werden soll und so weiter. Und ganz im Ernst, Free Speech, ja, ist das eine, aber Free Reach heißt das nicht automatisch im Umkehrschluss. Bedeutet, keine Plattform muss den Leuten auch noch ein Mikrofon unter die Nase halten, wenn sie Hass und Hetze verbreiten wollen.
Ich würde gerne noch mal kurz bei diesem Punkt außergewöhnliches Potenzial bleiben. Wo siehst du das denn bei Twitter? Du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich ja eine gute Plattform, wo gute Leute coole Ideen zum Beispiel austauschen können.
Ja, voll. Also Twitter wird ja vielfach genutzt, um zum Beispiel seine News dort irgendwie mitzubekommen, auch in Deutschland. Ist die Plattform eine ziemlich wichtige Institution sozusagen für Politiker, Journalisten, aber auch Meinungsmacher generell, um irgendwie auf Themen aufmerksam zu machen. Alleine so Sachen wie MeToo oder Black Lives Matter hätten sicherlich niemals so an Fahrt gewinnen können, wenn es nicht so Plattformen wie Twitter gäbe, wo eben Leute dann auf ihre Ideen aufmerksam machen können. Und bislang nutzen eben viel zu wenig Leute Twitter, um sich Gehör zu verschaffen. Es sind wirklich sehr, sehr wenige, die für einen Großteil der Tweets dort verantwortlich sind. Und das ist an sich natürlich erstmal ein spannendes Medium sozusagen. Da kann viel passieren, da kann tatsächlich Gesellschaft verändert werden. Und für Musk eben auch dann ganz interessant, wer sozusagen die Spielregeln bestimmt, wie dort die Inhalte zirkulieren dürfen, der kann ganz maßgeblich eben dann auch auf die Gestaltung von Gesellschaft Einfluss nehmen.
Na, da sind wir dann wieder bei diesem Punkt Redefreiheit, ne? Wie sehr, oder andersrum erstmal, das muss ich noch vorwegschicken, also Musk hat ja gesagt, ne, dass er diese Redefreiheit der Plattform zurückgeben will. Wie sehr hat Twitter denn auf der anderen Seite bisher bei falschen Nachrichten, bei radikalen Behauptungen, bei Hate Speech eingegriffen?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, alle Plattformen, egal ob Facebook, Instagram oder Twitter, haben dazugelernt. Alle haben sozusagen, wenn man so möchte, gelernt, eben auch mal Leuten Einhalt zu gewähren. Die prominentesten Beispiele, klar, gerade bei Twitter ist irgendwie dann Trump oder auch irgendwie staatliche Desinformationskampagnen, die dann da sozusagen gestoppt werden oder eben gesperrt werden. Aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das, was einem sozusagen tagtäglich dort begegnet, diese Aussage, Twitter müsse weniger stark zensieren von Elon Musk, ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die sozusagen Twitter unlängst den Rücken gekehrt haben, weil sie da tagtäglich Bedrohungen, Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen sich ausgesetzt sahen und für sie sozusagen diese Plattform schon längst unbrauchbar geworden ist. So, das heißt, ja, die Plattformen haben gelernt, einiges zu machen, aber vor allem, um die Politik zufriedenzustellen und nicht so sehr, um sich wirklich um all jene zu kümmern, die dort eben diesen Anfeindungen ausgesetzt sind.
Ihr habt euch ja auch schon andere Plattformen angeguckt, ne, wo es eben keine Moderation gibt, bei denen alles gepostet werden kann, wirklich. Was habt ihr da denn festgestellt?
Also in aller Regel ist es eigentlich so, dass grenzenlose Redefreiheit fast immer in grenzenlosem Hass endet. Das heißt also, wenn einfach jeder wirklich herausbrüllen kann, wie es ihm gerade beliebt, gewinnt immer der Lauteste, der Härteste oder der am wenigsten oder die am wenigsten Rücksicht nimmt. Das ist heute schon so bei Netzwerken wie Twitter und Facebook. Ganz besonders eindrücklich konnte man das aber bei so selbsternannten, selbsterklärten Free Speech Plattformen sehen, also Gab oder Parler oder eben jetzt auch von Donald Trumps neuem Social Media Netzwerk Truth Social. Da hat man das ganz, ganz arg gesehen und wenn gar nicht moderiert wird, werden Plattformen in aller Regel so gut wie unbrauchbar. Und das ist, glaube ich, Elon Musk mit seiner sehr privilegierten Sicht auf die Dinge, mit seinen über 80 Millionen Followern, mit diesem Gusto, mir wird eh zugehört, glaube ich, nicht so richtig bewusst.
Was bedeutet die Übernahme von Twitter durch Elon Musk? Einschätzung dazu von Martin Fehrensen vom Social Media Watchblog.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass die Tafeln in Deutschland in den vergangenen Wochen an ihre Grenzen gekommen sind, darüber haben wir schon gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Für Menschen, die wenig Geld haben, wird es schwieriger, an gute und auch an gesunde Lebensmittel zu kommen, denn die sind in den vergangenen Wochen immer teurer geworden. Und durch den Krieg in der Ukraine kommen eben auch wieder mehr Geflüchtete nach Deutschland, die sich eben auch an die Tafeln wenden. Aus Niedersachsen und Bremen hören wir, dass die Tafeln an ihre Belastungsgrenze stoßen. Wir wollen für alle da sein, das sagt Moritz Wiethaub, nur das scheint eben auch schwieriger zu werden. Moritz ist der Geschäftsführer der Tafel in Göttingen und hat mit uns darüber gesprochen, wie die Situation bei ihm ist. Moritz, ich weiß von dir, dass noch nie so viele Menschen eure Hilfe gebraucht haben wie im Moment. Wer kommt denn zu euch?
Nun, die Tafel Göttingen ist für alle Menschen da, die Hilfe benötigen. Das sind arbeitslose Menschen, das sind arbeitsunfähige Menschen, das sind geflüchtete Menschen, das sind Menschen, die Wohngeld oder BAföG beziehen oder sich mit irgendwelchen mickrig und schlecht bezahlten Jobs versuchen, durchs Leben zu schlagen und das ohne Hilfe nicht besonders gut hinbekommen. Und seit einigen Wochen sind gestern gezählt 676 Menschen alleine aus der Ukraine zu uns gekommen und haben sich als Kundin oder Kunde registriert.
Heißt aber auch, die Nachfrage gerade bei euch ist einfach sehr, sehr groß und es ist für euch schwierig, dem hinterherzukommen.
Es ist eine sehr plötzliche und natürlich auch eine sehr starke Entwicklung. Wir hatten Anfang des Jahres noch 900 Menschen, die bei uns registriert waren als Kundinnen und Kunden. Das ist so die Größenordnung, in der wir in den letzten Jahren operiert haben. Das ist auch durch die Corona-Pandemie, die uns natürlich auch zu schaffen gemacht hat und nach wie vor zu schaffen macht, machen wir uns nichts vor. Und dann innerhalb von 5-6 Wochen derartigen Zuwachs zu haben und bewältigen zu müssen, ist eine gewaltige Belastung für unsere Ehrenamtlichen in erster Linie, die die Bedienung machen, die mit den Menschen reden, die zu uns gekommen sind. Wir haben personell aufgestockt in den Ausgabeschichten, wir haben Ausgabeschichten erweitert. Wir haben natürlich trotzdem unsere Räumlichkeiten, die schon in Pandemiezeiten zu eng waren, um bequem und auch für unsere Kundinnen und Kunden angenehm die Ware verteilen zu können. Wir haben unsere Grenzen. Mhm. Und, oder wir nähern uns unseren Grenzen jeden Tag ein bisschen mehr.
Ich würde es gerne nochmal in Zahlen ausdrücken. Also du sagst, ja, 900 Menschen habt ihr eigentlich bisher immer so bedient. Das war auch so eine Kapazität, wo ihr gesagt habt, okay, das kriegen wir hin. Jetzt hast du vorhin gesagt, da sind nochmal ungefähr 680 Menschen eben dazugekommen aus der Ukraine, die da geflohen sind vor dem Krieg. Das heißt, im Moment bewegt ihr euch so bei Anzahl Kundinnen, Kunden, sagst du, von ungefähr 1500, 1600 Leute.
1600 Menschen.
Mhm. Okay. Gut. Was braucht ihr denn gerade eigentlich am dringendsten? Also braucht ihr im Prinzip mehr SpenderInnen für Lebensmittel oder braucht ihr vielleicht auch konkret jetzt einfach mal Geld, um da stemmen zu können?
Beides. Wir brauchen kurzfristig beides. Wenn wir unserem selbstgegebenen Auftrag, allen Menschen zu helfen, die Hilfe bedürfen, nachkommen wollen in den nächsten Wochen, brauchen wir Lebensmittel, die zu verteilen sind. Und wir haben nie eine Vollversorgung versprochen oder beabsichtigt, die Menschen, die zu uns kommen. Das war nie der Gedanke und nie der Plan der Tafel. Aber wir haben schon den Anspruch an unsere Leistungen, dass wir einen spürbaren Beitrag zur Ernährung der Menschen, die zu uns kommen, leisten können.
Moritz, jetzt hören ja gegebenenfalls 5 bis 7 Menschen auch zu. Dieses Gespräch kriegen mit, was du so erzählst. Was rätst du denen denn, wenn die jetzt sagen so, okay, komm, ich möchte da gerne unterstützen, ich möchte gerne helfen?
Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht nur bei uns in Göttingen, sondern fast flächendeckend in Deutschland die Tafeln vor ähnlichen Problemen stehen. Ich würde dazu aufrufen, die lokale Tafel zu kontaktieren und sich vor Ort zu erkundigen, welche Hilfe am besten geeignet ist. Für uns in Göttingen Lebensmittel. Lebensmittel, möglichst haltbare, möglichst leicht zu lagernde, aber Lebensmittel aller Art ist das, was uns am meisten hilft.
Was wünschst du dir besonders noch in dieser Situation?
Das Verständnis aller Beteiligten, dass es eine schwierige Situation ist, die wir nur als Gesellschaft als Ganzes bewältigen können. Das bedeutet insbesondere auch, dass wir uns alle Gedanken machen sollten, welche Ursachen es eigentlich hat, dass es die Tafeln überhaupt gibt, unserer Meinung nach geben muss in einem Land, das im Grunde genommen sehr viel Wohlstand zu verwalten und zu verteilen hätte, auf der anderen Seite sehr viel Lebensmittel verschwendet. Das ist der Grundgedanke der Tafeln immer gewesen, wird es auch in Zukunft bleiben. In der aktuellen Situation bitte ich um Verständnis dafür, dass wir uns bemühen, allen Menschen gerecht zu werden, die zu uns kommen, die alle ihre Hilfsbedarfe haben, die wir alle versuchen zu berücksichtigen. Wir vergessen nicht diejenigen, die schon seit langem zu uns kommen, und wir bemühen uns um die, die seit gestern zu uns kommen, und hoffen darauf, dass es auch unter diesen verschiedenen Kundengruppen gegenseitiges Verständnis und Solidarität gibt. Wir sind für alle da, wir werden für alle da sein, und wir hoffen, dass das auch in Zukunft ohne Unterbrechung und ohne Einschränkung von möglichen Aufnahmestopps oder Ähnlichem der Fall sein wird in Göttingen.
Moritz, dann danke ich dir, dass du uns deine Situation geschildert hast. Moritz Wietaub ist Geschäftsführer der Tafel in Göttingen. Danke fürs Gespräch.
Ich danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In diesem Café, da wird nicht geredet und da geht man auch nicht hin, um das schöne Leben zu genießen. In diesem Café läuft es so: vorne Aufgaben für den Tag eintragen und dann wird kontrolliert, ob man die auch wirklich erledigt. Es heißt Manuscript Writing Café und es gibt es in Tokio in Japan. Da können Menschen, die eine Aufgabe erledigen wollen, sich unterstützen lassen dabei. Oder naja, vielleicht ist es auch eher so eine gewisse Art von Druck, der da ausgeübt wird, oder Kontrolle. Ilka Knigger aus dem Nova-Team hat sich heute mal ein bisschen genauer mit diesem Konzept beschäftigt. Ilka, wie wird denn in diesem Café überhaupt kontrolliert, ob jemand dann am Ende des Tages seinen Punkt da abgearbeitet hat oder nicht?
Ja, die Aufgabe, die wird beim Reinkommen auf so eine kleine Karte geschrieben. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Karteikarte. Da kommt der Name drauf der Person, das Ziel und dann noch die Startzeit und die Zielzeit. Im Netz, da findet man einige Bilder, wie die ganzen Karten dann so aufgehängt sind im Café, wie so eine Mahnung. Andere haben es schon geschafft und sind auch schon gegangen. Die bekommen dann nämlich so einen Stempel drauf und dann kommt diese Karte an die Wand. Man kann dann zwischen 3 Stufen des Drucks wählen, wenn man dort ankommt, schreibt CNN. Bei Mild, da wird man beim Zahlen gefragt, ob man fertig geworden ist mit seiner Aufgabe. Bei Normal, da gibt es jede Stunde einen Check. Und bei Hard, da soll dann ständig ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hinter einem stehen. Einige Medien schreiben auch, man dürfe das Café nicht verlassen, wenn man seine Aufgabe noch nicht erfüllt hat. wie genau das aussehen soll, ob man da jetzt wirklich aufgehalten wird oder nicht, das war aber jetzt nicht so richtig klar.
Ja, ganz ehrlich, also so wie du das erzählst, finde ich, klingt dann doch sehr gewöhnungsbedürftig. Für wen ist dieses Angebot denn? Wer nutzt denn das?
Das ist gedacht für Kreative, sagt der Betreiber, für zum Beispiel Schriftstellerinnen, Manga-Zeichner und andere, die eben mit einer Deadline zu tun haben und Probleme damit haben. Der selber ist auch Schriftsteller und man kann in diesem Café dann also nicht wie jetzt in einem normalen Café Getränke von einer Karte bestellen. Es gibt zwar so eine kleine Bar mit Kaffee und Suppe, aber die ist eher so eine Art Versorgungsstation und nicht so zum Genuss gedacht. Da kann man sich einfach selber bedienen. Denn die Arbeit steht hier im Vordergrund. Es gibt da 10 Plätze, die kann man vorher online stundenweise buchen. Und an jedem Platz gibt es dann eben WLAN und Strom und USB-Ladeplätze und so weiter und so fort.
Was weiß man denn eigentlich aus der Forschung zur Prokrastination? Das ist ja der schöne Fachbegriff. Also wenn man irgendwie versucht, Dinge zu vermeiden, die man eigentlich angehen sollte, hilft so ein Konzept dabei?
Ja, da sind schon Punkte dabei, die bekannterweise helfen. Also da ist zum Beispiel dann erstmal, dass man überhaupt aus dem Haus geht, rein in so eine Arbeitsatmosphäre. Da sitzt ja, wie gesagt, niemand, der einfach nur einen Kaffee trinken oder eine Freundin treffen möchte. Sich selbst klare Ziele stecken ist auch so einer. In diesem Fall, da muss man die ja sogar zu Papier bringen. Das heißt, man hat schon einen total wichtigen Schritt weg von der Prokrastination gemacht. Vielleicht auch schon, bevor man überhaupt dorthin gegangen ist. Nämlich die Aufgabe, die man hat, so zu zerteilen in kleine Stückchen. Zum Beispiel in diese Tagesration, die man da ja aufschreiben muss. Und dann setzt man sich ja eine klare Deadline in ganz naher Zukunft, was weiß ich, in 2 Stunden oder am Abend oder so. Und man wird eben auch noch unterstützt von anderen Leuten.
Dieses Café ist ja gemacht für Menschen, die Manuskripte schreiben oder Comics oder sonst irgendwie kreativ sind. Sind das dann auch die Menschen, die eher vermeiden, die Arbeit dann mal anzupacken?
Ja, das liegt aber jetzt nicht unbedingt an den Menschen, sondern an der Art der Aufgaben, sagt Tabea Scheel, die ist Arbeits- und Organisationspsychologin. Denn bei kreativen Aufgaben, da gibt es oft eben nicht so den einen Weg, der vorher schon feststeht. Man muss den Weg sich einfach selber erarbeiten und sich dabei ziemlich konzentrieren.
Das heißt, ich brauche viel mehr Ressourcen, um das wirklich zu erfüllen. Wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt eine Excel-Tabelle ausfüllen und immer nur 3 Buchstaben reinschreiben in jedes Kästchen, da werde ich wahrscheinlich wenig prokrastinieren, weil das einfach eine klare Aufgabe ist. Da kann ich nebenbei sogar noch wahrscheinlich telefonieren oder so.
Deswegen passiert Prokrastinieren eben auch oft im Studium. Man steht da ja eben nicht morgens auf und hat ab 9 Uhr irgendwie feste Termine, sondern man muss sich einen eigenen Stundenplan machen, eigene Themen für Hausarbeiten finden und recherchieren und so weiter.
Verhindert das Café denn damit dann alles, was Leute zum Prokrastinieren bringt?
Nee, manchmal ist es auch so, dass man die Aufgabe, die man hat, einfach nicht gut findet. Die gefällt einem nicht. Das kann auch zum Prokrastinieren führen. Aber zum Beispiel auch Perfektionismus. Denn die Leute, die wollen die Sache dann so gut machen, dass sie eben nicht wissen, wo sie überhaupt anfangen sollen. Tabea Scheel empfiehlt da wieder aufteilen in kleine Portionen, wenn man nicht weiß, wie man anfangen soll.
Dann ist meine Empfehlung, immer kleiner zu werden, bis es funktioniert, bis man wirklich weiß, okay, ich muss jetzt erstmal dieses Manuskript aufmachen, ich muss jetzt erstmal gucken, wie viele Seiten sind es überhaupt. Ich kann ja auch Orientierungszeit einpreisen. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann es nicht mal runterbrechen, dann ist auch völlig klar, warum mich die Aufgabe überfordert, weil ich nämlich eigentlich gar nicht weiß, was da auf mich zukommt.
Und runterbrechen hilft auch, wenn die Deadline lange hin ist, denn das kann einen auch sehr bremsen, weil auch wenn man immer denkt, man kann nur unter Druck arbeiten, Scheel sagt, nee, das stimmt nicht, man macht dann eigentlich am Ende doch immer wieder Abstriche, weil man zum Beispiel nicht mehr Korrektur lesen kann oder sowas.
Prokrastinieren, dagegen kann man was tun, eins meiner Lieblingswörter, by the way, zum Beispiel in einem Café in Japan, da gibt's Hilfe, geht aber auch ohne das Café. Wie, das hat euch Ilka Knigger aus dem Nova-Team erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden ja in Deutschland oft über den Fachkräftemangel, ne? Und den gibt's in fast allen Bereichen, muss man einfach nochmal wiederholen. Bäckereien sind davon betroffen oder Klempnereien, Elektrotechnik, Betonbetriebe. Überall da gibt's zu wenig Personal. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt untersucht, was das mit der Lage am Markt der Ausbildungsplätze zu tun hat. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Wie sieht's denn aus bei den Ausbildungsplätzen in Deutschland?
Ja, kommt drauf an, in welcher Branche und in welcher Region man die Ausbildung machen will. Da gibt es nämlich ganz schöne Unterschiede. In manchen Berufen und Regionen können die Ausbilder keine Azubis finden. In anderen Berufen und Regionen ist es andersrum und die Azubis können keine Ausbildungsstelle finden. Unterm Strich sind dieses Jahr 40% der verfügbaren Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben.
Und woran liegt das genau?
Unter anderem auch am demografischen Wandel, weil aktuell die Jahrgänge, die für eine Ausbildung in Frage kommen, einfach nicht so geburtenstark sind. Und auch die Zuwanderung hat während der Pandemie nachgelassen. Insgesamt ist die Entwicklung eigentlich seit fast 10 Jahren eher andersherum. Es werden kontinuierlich ein bisschen weniger Ausbildungsplätze angeboten. 2013 gab es deutschlandweit gut 564.000 Ausbildungsplätze. Letztes Jahr waren es 536.000, also knapp 30.000 weniger.
Aber trotzdem gibt es ja offenbar noch zu viele Ausbildungsplätze, wenn die, die da sind, gar nicht besetzt werden können.
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Es ist eher so, dass Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen. Also, dass Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Das liegt nämlich daran, dass das oft Ausbildungsplätze in Berufen sind, auf die potenzielle Azubis anscheinend keine Lust haben. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft bieten insbesondere die Branchen, die schon lange Probleme mit Fachkräftemangel haben, seit 10 Jahren mehr Ausbildungsplätze an, die dann aber keiner haben will. Zum Beispiel im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder Bauelektrik. Und Branchen, die genug Azubis haben, bieten tendenziell weniger Ausbildungsplätze an. Und auch während der Pandemie gab es insgesamt weniger Ausbildungsplätze. Das stabilisiert sich gerade aber wieder allmählich.
Und diese Berufe, die niemand machen will, welche sind das?
Verkauf von Fleischwaren zum Beispiel, da gab es letztes Jahr sogar mehr unbesetzte als besetzte Ausbildungsstellen, nämlich fast 2 von 3. Auch auf eine Ausbildung in einem Klempnereibetrieb haben wenige Lust, da sind fast 40% der Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben. Ähnlich sieht es in der Gastronomie aus und im Bereich Beton- und Stahlbetonbau blieb jede dritte Azubi-Stelle unbesetzt.
Wie könnte sich das denn ändern?
Ja, indem man Angebot und Nachfrage besser matcht. Das IDW schlägt zum Beispiel vor, dass in der Berufsorientierung, also wo Leute gucken, welcher Beruf passt zu mir, zukünftige Azubis darauf aufmerksam gemacht werden, in welchen Branchen es einen Fachkräftemangel gibt. Weil wenn sich dann jemand gezielt einen Job aussucht, in dem es Bedarf gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dann auch mit dem Ausbildungsplatz klappt und natürlich auch langfristig mit einer Beschäftigung. Außerdem kann man in vielen dieser Berufe nach der Ausbildung auch ganz gut Geld verdienen. In der Metall- und Elektrobranche zum Beispiel verdienen viele unter 30-Jährige im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen oft am meisten. Also eine Zerspanungsmechanikerin kann zum Beispiel nach der Ausbildung mit gut 3.000 Euro brutto im Monat einsteigen. Und das könnte ja vielleicht schon für die eine oder den anderen ein Ansporn sein.
In Deutschland gibt es gleichzeitig zu viele und zu wenige Ausbildungsplätze. Die Hintergründe hat eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft genauer untersucht. Und Kerstin Ruskowski hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, der sieht doch super süß aus mit seinen braunen Knopfaugen. Und über den Augen ist das Fell weiß, darunter dunkel, der Schwanz ist so schön geringelt und der Rest vom Körper ist einfach sehr, sehr pelzig und pummelig. Waschbären sehen wirklich niedlich aus, nur so richtig niedlich für die Natur sind sie nicht. Sie gelten als invasive Art, breiten sich immer weiter aus, auch in Deutschland, und bedrohen dadurch eben heimische Tierarten. Sollte man im Auge behalten, diese Waschbären, und ihr könnt mithelfen. Forschende der Goethe-Universität haben eine App entwickelt, Zoviak heißt die, und die soll eben dabei helfen, zu erkennen, wo überall Waschbären sind und wie viele. Wie das genau funktioniert, wozu das gut ist, ich habe nachgefragt bei Dorian Dörge, der ist Biologe und Projektmanager der App. Dorian, bei Zoviak sollen Waschbären getrackt werden und auch Marderhunde. Warum ist das wichtig?
Das ist für uns wichtig, weil die bisherige Ausbreitung von Waschbären noch nicht komplett bekannt ist. Wir haben zwar natürlich Karten von den Jagdvereinen und von diversen Naturschutzvereinen, die auch Daten in verschiedene Datenbanken eingeben, aber so ein komplettes Netzwerk von den Fundpunkten, wo jetzt überall Waschbären tatsächlich schon vorkommen, gibt es bisher noch nicht.
Wie groß ist das Problem mit den Waschbären denn eigentlich?
Also wir sind jetzt erstmal am Anfang sozusagen der Forschung, aber es zeigt sich jetzt bereits schon, dass Waschbären insbesondere an einigen Stellen schon drastische Auswirkungen haben können.
Was heißt denn das konkret?
Also wenn man als Beispiel Erdkröten jetzt nimmt, dann können die Waschbären sich dann zum Beispiel an Erdkrötenzäune dran setzen, wo die Erdkröten dann unter den Straßen durchwandern und fressen dort dann reihenweise die Erdkröten einfach so weg, obwohl diese eigentlich ja Gifte in der Haut entwickelt haben, damit sie nicht gefressen werden.
Aber der Waschbär kann das gut wegstecken offensichtlich. Und wie hilft jetzt eure App dabei? Also was wollt ihr damit erreichen?
Genau, wir haben die App natürlich zu unserer Zoowirk Homepage dazu entwickelt, um natürlich auch jetzt Bürgerwissenschaftlern und Bürgerwissenschaftlerinnen das zu ermöglichen, uns zu helfen, sozusagen Waschbären aufzuspüren und neue Fundpunkte zu melden. Aber natürlich auch die anderen Arten, die wir untersuchen.
Das heißt, die Menschen, die jetzt zuhören oder ich könnte Bürgerwissenschaftlerinnen, Wissenschaftler sein, richtig?
Ja.
Okay,
natürlich.
Dann lass uns das vielleicht mal durchspielen. Also angenommen, ich entdecke jetzt in meinem Keller oder auf dem Dachboden oder wo auch immer irgendwo in der Nähe meiner Wohnung einen Waschbären oder einen Marderhund. Dann habe ich mir natürlich schon eure App runtergeladen. Und dann, was mache ich dann?
Ja, dann öffnest du einfach die App und kannst sozusagen dann ein Foto von dem Waschbär machen oder auch von Spuren von Waschbären geht auch. Und könntest es dann einfach direkt mit der App an uns schicken. Also die App nimmt die ganzen Daten auf, also Zeitpunkte und Fundort. Und wenn man da aber jetzt zum Beispiel im Wald unterwegs ist und es nicht so genau ist, kann man das noch ein bisschen bearbeiten, sodass man den Fundpunkt genauer setzt zum Beispiel.
Trotzdem möchte ich zum Ende nochmal von dir wissen, Dorian. Also warum ist das wichtig? Beziehungsweise wenn ihr dann wisst, okay, es gibt vielleicht auch spezielle Schwerpunkte für Waschbären, wo die sich vielleicht besonders wohlfühlen, wo sie vielleicht besonders viel Nahrung finden. Was soll denn dann passieren, wenn man das weiß am Ende?
Wir wollen im Grunde herausfinden, wo sind Waschbären lokal wirklich ein Problem, wo sind sie vielleicht nicht so ein großes Problem, und so dass man am Ende auch Hinweise geben kann, zum Beispiel hier müsste etwas gemacht werden oder dass man halt eventuell dann auch Pläne erstellt. Und das richtet sich dann natürlich ultimativ auch an die Politiker, die das dann ultimativ entscheiden.
Das heißt, es geht darum, Lösungen zu finden und im Zweifelsfall zu entscheiden, okay, die Waschbärenpopulation hier ist gegebenenfalls einfach zu groß und da müssen wir entgegenwirken.
Genau, dafür ist das Projekt da.
Und diese App eben auch, mit der ihr Waschbären zählen und lokalisieren könnt. Wir haben darüber gesprochen mit Dorian Dörge, der ist Biologe und Projektmanager dieser App. Und ich sage euch auch nochmal, wie sie heißt, nämlich Zoowirk.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.